Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast-Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst bzw. auch reinschaust, denn diese Podcast-Folge ist ebenso mit Bild auf YouTube zu finden. Du findest diese Folge unter Jessicas Kanal unter Flow. Du bist in diesem Podcast hier genau richtig, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest und ja, Impulse bekommen möchtest zu unterschiedlichen Themen. Und heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Konrad Gülstorf. Konrad ist Trainer, Berater und systemischer Coach und in Göttingen angesiedelt. Er ist Teil von NEVO. Das ist die Abkürzung für nachhaltige Evolution. Und er beschreibt sich als Mensch, dessen Herz dafür schlägt, menschliche Interaktion, zwischenmenschliche Beziehungen verstehbar machen zu wollen, die eigene Sicht auf die Welt verstehbar machen zu wollen. Also immer da, wo Menschen in Zusammenarbeit gehen, dort begleitet Konrad und auch sein Team. Und in dieser Podcast-Folge nimmt Konrad dich begleitet von Jessicas Impulsfragen mit in seine Arbeit. Er stellt eine Methode vor, mit der er arbeitet. Sie sprechen über Gefühle und Konrad nimmt dich auch mit in seine Geschichte, wie er dorthin gekommen ist, wo er heute steht. Viel Spaß mit dieser Folge und die Kontaktdaten von Konrad findest du in den Shownotes.
Konrad, so schön, dass du heute hier bist und wir beide die Möglichkeit haben, zu sprechen. Und in deiner Vorstellung habe ich schon das Wort Herz gehört. Du hast gesagt, so mein Herz. Und ich mag dich gerne fragen, mit welchem Herzensthema kommst du heute hier in den Podcast? Worüber sprechen wir?
Mein Herzensthema ist letztendlich ein sehr umfangreiches und gleichzeitig doch wieder für uns alle täglich erlebbares, banales Thema. Und zwar ist es das Miteinander, das menschliche Miteinander, die menschliche Interaktion, wie auch immer wir das nennen wollen, weil es mir eine Herzensgelegenheit ist, auch mit Blick, ich will das fast gar nicht so groß machen, aber auch mit Blick auf die aktuelle Gesellschaft, dieses Verlieren des Miteinanders im Gespräch bleibens, des Grenzen setzens und wieder zurückziehens statt des Öffnens und aufeinander zugehens. Und deswegen ist mir das ein Herzensthema, weil es eine ganz persönliche Bedeutung für mich hat von Anfang an, als ich mich angefangen habe, vor gut 10 Jahren mit der Systemtheorie zu beschäftigen, mit mir selber zu beschäftigen und dann angefangen, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen und jetzt deswegen auch noch, glaube ich, eine sehr aktuelle gesellschaftliche Konnotation hat.
Mhm. Absolut. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn sowas wie Verbindung oder auch Community, das ist gerade so mein absolutes Top-Thema. Ja, und weil ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir in der Zukunft gebrauchen werden, diese Idee von Verbindung und von Miteinander, wie du sagst. Inwieweit hast du Lust, deine persönliche Geschichte dahinter hier zu teilen?
Gerne, gerne. Also ich öffne mich gerne immer komplett in jeglicher Hinsicht, weil ich glaube, dass Selbstoffenbarung eins der essentiellsten Anteile dessen ist, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Weg von Mauern, weg von Hürden, die ich selbst aufbaue und Verletzlichkeit zeigen. Ich glaube, das sind wir alle und alle teilen verschiedene Verletzbarkeiten in uns. Und dieses so tun, als ob nicht, glaube ich, ist schon einer der Hauptaspekte, der das Miteinander manchmal so schwierig macht. Und meine persönliche Geschichte fängt auch damit an, dass ich ursprünglich in die Wirtschaftschemie gestartet bin oder auch Wirtschaftschemie studiert habe. weil ich damals, das klaue ich mir gerne von Goethe, ich wusste dann am Abi nicht so wirklich, was ich machen soll, aber ich hatte so ein Bedürfnis zu verstehen zu wollen und verstehen, wie die Welt, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und da waren Naturwissenschaften sehr offensichtlich erstmal. Und gleichzeitig war noch so eine Verbindung zur Wirtschaft für mich, weil ich vom Wirtschaftsgymnasium kam, etwas Sicheres, wo ich sage, ja, damit kann ich was anfangen und ich gehe nicht komplett in was Fremdes rein. Und da habe ich dann schon ja, eine spannende Zeit. Ich habe relativ früh direkt noch berufsbegleitend im Master in der ersten Firma mitgearbeitet, die sich gerade frisch gegründet hat. Und wir haben Projektmanagement für die Pharma- und Chemieindustrie gemacht. Das heißt, wir haben neue Anlagen geplant, den Bau begleitet, Revisionen, Sanierungen etc. Und das war eine spannende Zeit. Und gleichzeitig war das eine Zeit für mich, in der ich erlebt habe, ganz stark als Externer, es waren knapp 8 Jahre am Ende, die ich dann da war, dass ich immer so eine Maske auf hatte, so eine professionelle Maske. Mit all diesen, wie soll ich sagen, Gepflogenheiten der Managerlehrer aus den 90er Jahren vielleicht, die da heißen, Gefühle sind am Arbeitsplatz unprofessionell. Als Externer wissen wir es immer besser. Wenn nicht, gehen wir nach Hause, lesen uns das über Nacht ein. Und ich habe mich sehr bald sehr leer gefühlt dadurch, weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie nur so ein Teil und ich komme nicht durch. Es ist wie, ja, wie eine Maske. Und dann habe ich halt angefangen, auch dahin zu schauen und zu sagen, okay, was ist denn für mich hinter der Maske, was da nicht durchkommt? Und das war der Beginn, in mich selber hineinzuschauen. Und angeleitet durch oder wie soll ich sagen, inspiriert durch verschiedenste Menschen, die mir glücklicherweise in dem Moment in meinem Leben begegnet waren und begegnet sind, wie zum Beispiel eine Mutter einer damaligen Freundin von mir, die mich auch, wie soll ich sagen, nicht dann aus dem Gespräch rausgehen lassen haben, wenn es unangenehm wurde, in mich selbst zu schauen. Ja? Die Punkte, wo ich gemerkt habe, oh, da öffnen sich Themen. Da möchte ich gar nicht so genau hingucken.
Ja.
Ja. Und trotzdem habe ich es gemacht. Und das war ein, warum das mir eine persönliche Angelegenheit ist, warum ich in diesem Bereich dann geblieben bin und mich mit Systemtheorie, mit Psychologie beschäftigt habe, bis hin zum systemischen Coach, bis hin zur Organisationsbetrachtung, Entwicklungsebene, ist, weil ich gemerkt habe, was das für eine Energie in mir freisetzt und löst, wenn ich da hinschaue. Wenn ich sage, wo sind denn die Punkte, die mich festhalten? Wo sind meine Prägungen? Wo sind meine Glaubenssätze? Was sind überhaupt meine Glaubenssätze, die meine Welt, wie ich sie mir kreiere, für wahr erscheinen lassen? Bis hin zu dem Bewusstsein, dass es gar keine Wahrheit gibt, sondern dass ich meine Wahrheit habe, und du deine Wahrheit hast, wie du auf die Welt schaust. Und das war diese Energie, dieses Gefühl, dieses was sich ergibt, wenn man sich denkt, und das ist nie nur ein Hoch oder nur ein Tief, aber das ist ein Gefühl der tiefen Verbindung mit mir selbst. Und das ist ein Gefühl, was ich nicht mehr missen möchte. Das ist das stärkste Gefühl, was ich so bisher erlebt habe, glaube ich. Und immer wieder erlebe, weil das ist kein abgeschlossener Prozess. Ja.
Wow, ja, danke fürs Teilen. Und mich berührt das insofern, als dass ich das Gefühl habe, ich habe gerade heute von jemandem auf Social Media die Frage bekommen, wie fühlt man? Und jetzt sagst du so, ich habe angefangen zu fühlen und ich möchte das nicht mehr missen. Und manchmal frage ich mich so, wie geht denn eigentlich dieses Fühlen? Du hast gesagt, den Themen nicht mehr ausweichen und das Ganze so wirklich in den Blick nehmen. Was würdest du sagen, was gehört noch dazu, zu diesem Fühlen?
Ich glaube, eine Bereitschaft, wie du gerade sagst, jedes Gefühl anzunehmen. Also ich glaube, dass es gibt in meiner Wahrnehmung auch eine gesellschaftliche Prägung, die eine gewisse Befürwortung für einige Gefühle hat. Freude zum Beispiel ist ein Gefühl, was gesellschaftlich sehr gern gesehen wird. Aber Wut ist zum Beispiel ein Gefühl, was gesellschaftlich ausgeblendet wird. Wo es ein böses Gefühl ist. Das darfst du nicht zeigen, dass du wütend bist. Schon im Kindesalter mit. Jetzt stell dir mal nicht so an, sei mal nicht wütend, geh mal raus hier, wenn du wütend bist. Stille Treppe, was auch immer. Und ich glaube, also wir fühlen ja alle. Und wir wissen auch aus der Gehirnpsychologie heraus, dass alles, was wir an Entscheidungen treffen, bewusst oder unbewusst, hat eine emotionale Verbindung. Die Ratio kommt erst danach und erklärt mir, deswegen habe ich jetzt das Fahrrad genommen oder mir ein Auto gekauft oder was auch immer, ja, und versuche es mir zu erklären, aber es ist erstmal nur ein Gefühl. Und diese Gefühlslage sehr wieder tief verbunden mit meinem inneren Kind, mit meiner Verbindung auch zur Natur, um wieder da noch eine Ebene aufzumachen beim Thema Verbindung. Ich glaube, wie fühlt man? Ich glaube, das ist einfach da. Wir fühlen, wir sind ein fühlendes Lebewesen. All unsere Selbstwirksamkeit kommt ja aus dem Fühlen heraus. Also Selbstwirksamkeitserfahrung ist, wir beide sind jetzt in einem Raum und wir gucken uns an und auf einmal merken wir, da ist was in unserem Blick und wir fühlen, das ist einfach da. Und dann geht es an in das Thema Resonanz, dann geht es in die Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn wir merken, wir wirken. Und ich glaube, um was wir dort vielleicht so ein bisschen, wenn ich von wir als Gesellschaft spreche, vielleicht ein bisschen verlernt haben, ist zu sagen, jedes Gefühl zu würdigen und zuzulassen. Wir wünschen uns ja den ganzen Tag immer, wir wünschen uns zu Geburtstagen alles Gute, nur Glück, nur Freude, nur Gesundheit, ja, und verkennen dabei, wir wüssten gar nicht, was Glück und Freude ist, wenn wir nicht eine Ahnung von Leid hätten. Wir wüssten gar nicht, was hell ist, wenn wir keine Vorstellung von Dunkelheit hätten. Und das heißt, beides braucht es, um zu existieren. Und es braucht dementsprechend auch Wut und es braucht auch Trauer und es braucht auch Angst. Und ich glaube, dass dieses Zulassen, was das für ein Gefühl ist eigentlich gerade, und hineinschauen zu wollen, wenn ich sage, ich fühle mich gerade respektlos behandelt, dann zu sagen, was ist denn respektlos für mich? Was löst das in mir aus? Ist es eine Traurigkeit, weil ich nicht gesehen werde, oder ist es eine Wut? Und dann auch zu sagen, ja, ich darf gerade wieder dieses Gefühl zuzulassen. Das glaube ich, ja.
Und wie passt das für dich so in systemisches Denken hinein? Das interessiert mich ja immer besonders. So vielleicht ja auch mit dieser Idee, dass wir unsere Wirklichkeit permanent selber erzeugen, dass wir auch mitentscheiden können, vielleicht welches Gefühl wir fokussieren oder betonen. Wie guckst du durch deine systemische Brille auf dieses Thema fühlen?
Das ist eine sehr spannende Verbindung und die Grundlage, die Grundhaltung meiner systemischen Wahrnehmung dabei oder meines Verständnisses der Systemtheorie ist ja genau, wie du es gerade schon gesagt hast, wir kreieren uns ja selber unsere Welt. Wir kreieren uns somit auch, wohin mein Fokus geht, wohin meine Energie fließt, welches Gefühl ich zulasse, wo ich hinschaue. Und das ist ja etwas ganz Individuelles, immer wieder. Und aus der Systemtheorie heraus ist die Verbindung zum Gefühl, glaube ich, so vielfältig, dass ich die jetzt gar nicht alle gerade nennen kann. Aber mir fallen ein, zwei Verbindungen ein, also jetzt sofort aus der Hüfte, wo ich sage, einmal ist es die Ebene, dass ich ja selbst entscheiden kann, wie ich mir meine Welt konstruiere. Das ist jetzt auch wieder Konstruktivismus mit verbunden. Und dementsprechend entscheide ich für mich auch, das hat wieder was mit meiner Prägung zu tun, bewusst oder unbewusst, je nachdem, wie weit ich da schon hingeschaut habe, welche Werte Gefühle für mich haben. Und welches Gefühl für mich welche Wertigkeit hat. Und gleichzeitig kann sein, dass das für dich komplett anders ist, weil du eine ganz andere Welt und ein ganz anderes System hast, was du für dich stabilisierst. Und ich glaube, aus der systemischen Brille ist es auch wieder spannend, dass ich nie weiß, was passiert denn, wenn ich hinschaue und das Gefühl jetzt mal zulasse oder verändere, einen Perspektivwechsel hinzukriegen, systemisch zu sagen, hey, ich unterhalte mich gerade mit Jessica und Jessica sagt mir, Mensch, Konrad, Wut ist gar nichts Negatives, sondern Wut ist für mich immer etwas Befreiendes. Es gibt mir eine zusätzliche Energie, wenn ich in Ohnmacht bin, wenn ich das Gefühl habe, Menschen gehen über meine Grenze. Und somit kriege ich von dir wieder eine neue Perspektive auf was vorher mein geschlossenes System war und habe die Chance, wie auch immer es sich verändern wird, weiß ich wieder nicht aus der Systemik aus, aber allein, dass ich es beobachte, allein, dass ich es feststelle und eine andere Perspektive mir angeboten wird, verändert sich wieder.
Ich habe schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie ich so auf Gefühle draufschaue, und denke so, für mich ist das Wichtigste welche Auswirkungen das Gefühl hat. Also ich sehe da sofort so eine Zirkularität, etwas, was nicht fest ist, sondern was quasi zirkuliert. Und beschäftige mich sehr gerne mit den Auswirkungen. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir sage, jetzt mal super plakativ, wenn ich dir so zuhöre, entsteht bei mir ein Gefühl von Langeweile. So, dann wird das eine Auswirkung auf dich haben.
Genau.
Und dann sind wir wieder ganz schnell auch bei Verbindung, bei Community, bei vielleicht Bewertung oder Neutralität. Wie setzt du das Thema Gefühle in deine Auseinandersetzung mit Verbindung?
Das, was du gerade gesagt hast, das ist alles, was ja gerade passiert zwischen uns oder was passiert, ich nehme ja Dinge wahr. Und der Verarbeitungsprozess von meinem Gehirn ist ja immer wahrnehmen über die fünf Sinnesreize, die ich habe, dann reduzieren auf das, was ich überhaupt verarbeiten kann. Was ich nehme 10 hoch 9 Reize wahr, glaube ich ungefähr, 10 hoch 2 kann das Gehirn verarbeiten. Und dann gebe ich dem ja wieder eine Verbindung. Ich kombiniere sie mit etwas in mir. Also ich interpretiere sie wieder mit, glaube ich, 10 hoch 7. Ich bin mir nicht ganz sicher bei den Zahlen. Da gibt es so eine Festlegung aus der Gehirnpsychologie. Und diese Interpretation löst ja bei mir eine Empfindung aus, ein Gefühl aus. Genau wie du gerade gesagt, du sagst, es ist sehr langweilig, mir zuzuhören, oder es ist langweilig zuzuhören, provokativ gesagt, und dann löst es ja bei mir etwas aus. Und das, was es bei mir auslöst, bestimmt ja wieder mein Verhalten dir gegenüber. Und mein Verhalten dir gegenüber bestimmt wieder, was es letztendlich bei dir für eine Empfindung auslöst. Und somit sind wir in der Interaktion, wir sind in dem Miteinander. Und das ist auch das genau da, wofür mein Herz schlägt. Wenn wir in der Interaktion sind mit Menschen oder generell, sei es in der Partnerschaft, sei es im beruflichen Kontext, sei es beim Anstehen an der Schlange, beim Eisstand, ja. Wir sind, wann immer wir wahrnehmen und in Interaktion sind mit Menschen, nehme ich durch meine subjektive Brille die Welt wahr und gebe dem, was ich wahrnehme, meine subjektive Interpretation und das löst bei mir mein Gefühl aus. Das Gefühl bestimmt aber wieder mein Verhalten. Und das löst es wieder beim anderen, löst auch wieder eine Empfindung aus, die wieder das Verhalten bestimmt. Und da kommt ja genau das zustande, was ganz häufig wir erleben im Alltag. Du sagst zum Beispiel, ja, das ist langweilig, dir zuzuhören, wenn wir jetzt in diesem Beispiel bleiben. Und das löst vielleicht bei mir eine Empfindung aus von Empörung, ja, oder von was vielleicht sogar runtergeht auf Angst, oh mein Gott, ich bin langweilig für andere, wenn das in meinem System diese Verbindung hätte. Und schon sind wir beide in einem Missverständnis bis hin zu einem Konflikt miteinander. Ja, und sagen vielleicht, wenn ich da so bei bleibe, ich sage ja, okay, zack, Jessica, das war richtig blöd mit dir. Mit dir möchte ich jetzt kein Gespräch mehr führen. Und das ist ja das, was die ganze Zeit da draußen passiert. Und was mir da jedes Mal so ein Anliegen ist, ist dieses, und ich glaube auch, was gesellschaftlich gerade das Thema ist, ist die Bewertung dahinter, die wir alle geben. Ja? Eine andere Meinung, eine andere Sicht auf die Welt ist per se, das ist nicht das Problem für uns Menschen, das auszuhalten, sondern die Bewertung, die wir dem dabei geben. Ja? Wenn du eine andere Meinung hast, die für mich völlig, wie kann man nur so denken, wie kann man nur so eine Meinung haben, die Bewertung, die ich gebe. Und dann ist ja meine subjektive Bewertung, und wenn ich darauf mein Verhalten dir gegenüber aufsetze, dann kann es ganz schnell respektieren. Respektlos wirken, weil du dich nicht gesehen fühlst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Gesellschaft gerade verloren haben, zu sagen, ey, ich sehe dich als Mensch, ich sehe dich, dass du eine andere Meinung hast als ich. Und das respektiere ich, das schätze ich. Und gleichzeitig sehe ich es anders. Dass das beides sein darf, ja, also diese Paradoxie letztendlich, auch ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich übermorgen beschäftige, mit dem Thema Paradoxie. Aber um davon wieder zurückzukommen, abzulenken, glaube ich, ist es genau das, was wir im Alltag erleben und was gesellschaftlich gerade das große Problem ist, dieses, wie können wir miteinander im Gespräch bleiben, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und die unterschiedliche Meinung ist es, glaube ich, gar nicht, sondern die Bewertung, die wir dem geben, und die Bewertung löst wieder ein Gefühl bei uns aus. Und auf die Basis dieses Gefühls verhalten wir uns wieder. Und das ist für mich die Verbindung zwischen Gefühl und menschlicher Interaktion oder mit dem Thema Verbindung.
Und wenn ich dir so zuhöre, löst das bei mir gerade ein Gefühl von Vorfreude aus, um das jetzt nochmal aufzulösen, weil ich dir sofort die nächste Frage rüberschieben möchte. Für mich klingt das, wenn du das jetzt sagst, so ist das und so funktioniert unser Gehirn, klingt es relativ manifest. Also so, als wäre da so ein Programm wie auf die Festplatte gespielt und das läuft halt automatisch immer ab. Jetzt treffen wir ja häufig auf Menschen, ich zumindest, die sagen, ich würde so gern was verändern und ich würde mal gerne nicht immer auf dieses alte Programm zurückgreifen, sondern mir ein neues Programm draufladen. Und ich glaube, wenn du so von Gesellschaft sprichst, dann gibt es viele Menschen in unserer Bubble, die sich so sehr wünschen würden, dass auch da ein anderes Programm laufen dürfte. Wie gehst du mit diesem Wunsch, auch Muster zu verändern, um?
Das ist eine ganz spannende Frage. Und bei mir kam sofort eine Assoziation hoch, die berühmte Assoziation Reizreaktion. Also ein Reiz löst eine Reaktion aus, auch in unserem Gehirn, so wie es biologisch verdrahtet ist, und die chemischen Prozesse, die ablaufen. Und gleichzeitig haben wir ja als Mensch eine außerordentliche Fähigkeit, die da so schön ist, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Das heißt, wir können entscheiden, ob ich jetzt, wenn du mir vors Schienbein trittst, ob ich zurücktreten möchte. Ja, ich kann zwischen dem Reiz, Schmerz kommt hoch und ich möchte mich vielleicht aus der Situation herauslösen, kann ich entscheiden, wie möchte ich das tun. Und da liegt, glaube ich, auch genau das Thema der Veränderung zugrunde, weil genau wie du sagst, wir alle rein aus systemischer Sicht, wir stabilisieren und kreieren unser System ja ständig wieder mit unserem Verhalten. Und wenn ich etwas anders haben möchte, oder eine Veränderung herbeisehne, suche, wie auch immer, braucht es Musterbrüche, bin ich der Meinung. Und Musterbrüche in unserem eigenen Verhalten. Und die kann ich, glaube ich, durch überhaupt erstmal erkennen meiner eigenen Verhaltensmuster. Das ist der erste Schritt, das Erkennen, ne, das Beobachten von mir selber löst ja schon wieder eine Veränderung im System aus. Und gleichzeitig kann ich dann sagen, okay, wie möchte ich es denn anders haben? Und das Veränderung passiert langsam, passiert Schritt für Schritt. Das heißt, wenn ich eine Veränderung in meinem Verhalten haben möchte und möchte zukünftig, wenn, weiß ich nicht, nehmen wir mal ein Beispiel, was vielleicht eine hohe Triggerfähigkeit hat. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, wenn meine Mutter in meiner Kindheit irgendwas gesagt hat, so, dann springt ein Mensch, deine Neffen vermissen dich, komm doch mal wieder nach Hause oder so. Da springt sofort ein Trigger an bei mir, und der löst was in mir aus. Und da habe ich aber die Wahl, und das geht über erstmal beobachten, ah, ich bin jetzt wieder in dem gleichen Trigger, schlechte Gewissen springt an, ich fange direkt an zu gucken, wann habe ich morgen, übermorgen mal Zeit, um nach Hause zu fahren. Das ist ja das Verhaltensmuster, was über Jahrzehnte geprägt ist. Und dann kann ich, wenn ich für mich entscheide, sagen, okay, Moment, warum löst das überhaupt ein schlechtes Gewissen aus? Was ist denn das für ein Gefühl dahinter? Dann gehe ich da rein. Das ist vielleicht auch unangenehme Erkenntnisse, die sagen, ich möchte vielleicht gar nicht so gerne zu Hause sein. Es ist vielleicht etwas, ein Ort, an dem ich mich nicht wohlfühle. Und dann sagen, okay, dann möchte ich mich zukünftig anders verhalten. Das ist ja wieder die wahrnehmbare Spitze der Veränderung letztendlich, das Gefühl, was dahinter bei mir passiert, die Beobachtung liegt ja tiefer und die wahrnehmbare Spitze in Anführungszeichen ist ja, dass ich dann sage, okay, ich gucke nicht in meinen Kalender, wann der nächste freie Termin ist, sondern ich schreibe vielleicht zurück, ich habe gerade kein Bedürfnis, nach Hause zu kommen, ich melde mich, wenn ich eins habe, um ein Beispiel zu machen dafür. Und das heißt, auf die Frage zurückzukommen, wie gehen wir eigentlich damit um? Und in der Arbeit mit Menschen, sei es im Coaching oder sei es, sehr häufig bin ich im Gruppenkontext, das heißt im Teamkontext unterwegs, geht es vor allem mir, und das habe ich gerade von meinen Kollegen, Daniel, Flo und Marc, die alle auch von Nevo logischerweise, die das schon seit 13, 14 Jahren machen, ganz toll lernen dürfen. Es geht erstmal darum, sichtbar zu machen, welche Dynamiken sind eigentlich da. Ja, sichtbar zu machen, welche Verhaltensdynamiken sind da. Und wir sprechen von Verhalten, weil deine Motive, deine Persönlichkeit dahinter, das sehe ich nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß auch da wieder aus systemischer Sicht, ich weiß nicht, wer du bist. Ich kann durch viel Nachfragen, vielleicht mit ganz viel Mühe, so einen kleinen Teil deiner Weltwahrnehmung sehen und verstehen, aber der ganze Rest dahinter bleibt für mich immer eine Blackbox. Ja. Das ist nicht verständlich für mich, weil ich deine Erfahrung nicht habe, deinen kulturellen Hintergrund nicht habe, deine Erlebnisse nicht habe, deine Prägung nicht habe, etc. Und das heißt, deswegen sprechen wir von Verhalten, weil Verhalten für uns alle wahrnehmbar ist und erlebbar ist. Das ist zwar die oberste Ebene, wenn man vielleicht in so einem Ebenenmodell denkt, aber es ist erlebbar für alle. Das heißt, wenn wir mit Menschen arbeiten oder ich mit Menschen arbeite, dann machen wir erstmal sichtbar, was ist denn da? Und auch da wieder aus systemischer Sicht ohne Wertung. Weil wer bin ich denn, um von außen zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht? Um Gottes Willen, das kann ich nicht sagen. Das kann nur jeder selber für sich erkennen und sagen, wir machen sichtbar, was ist, welche Muster zeigen sich denn hier in unserem Team und in unserer Verhaltensstruktur, weil wir sagen zum Beispiel, wir merken, ey, wir können alle ganz gut, aktuelles Beispiel, wir können alle ganz gut miteinander arbeiten, wir verstehen uns ganz gut, aber wenn es so daran geht, uns mal Rückmeldung zu geben zur Arbeit, ne, dann findet das irgendwie nie statt. Oder wenn es stattfindet, findet es unter der Gürtellinie statt. Und dann zu sagen, okay, dann lass uns, wenn das für euch ein Thema ist, gerade wo ihr sagt, dann wollen wir mal hingucken, dann lasst uns erstmal sichtbar machen, was ist denn da? Wenn wir sichtbar machen, welche Verhaltensstrukturen sind denn da? Verhaltensmuster sind denn da? Erste Ebene, dann haben sie alle erlebt. Dann die zweite Ebene zu sagen, gibt kein Gut oder kein Schlecht daran. Es gibt, jeder hat hier so seine persönliche Verbindung und auch aus systemischer Sicht, dieses Verhalten dient offensichtlich einem Zweck gerade. Es hat einen Zweck, dieses System zu erhalten. So, das auch erstmal anzuerkennen, dass es nicht per se schlecht ist, sondern offensichtlich ja gerade etwas aufrechterhält. Warum auch immer ist das aufrechterhält. Und dann dahin zu schauen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt was verändern wollen, wenn wir es anders haben wollen, wie wollt ihr es denn anders haben? Also ich gebe nicht vor, wie etwas anders sein kann, weil wer bin ich, um zu wissen, was du, liebe Jessica, brauchst, um deine Themen zu lösen? Das weiß ich nicht, sondern kann nur die Verantwortung wieder zurückführen. So, wenn du es anders haben möchtest, dann lass uns doch mal reingehen. Was möchtest du denn anders haben? Und in dem aktuellen Beispiel, das ist auch die Verlinkung zu dem, was ich dir in unserer Korrespondenz einmal erzählt hatte, zu dem Tool Mapscell, was wir sehr häufig nutzen. Nämlich, das haben wir in diesem Beispiel mit dem Team genutzt, um sichtbar zu machen, welches Verhalten zeigen denn eigentlich wir, die hier gerade in diesem Team sind? Und was ist vielleicht auch einer wie soll ich sagen, der Gründe in Anführungszeichen, wieso diese Rückmeldung geben oder Feedback geben nicht so funktioniert für uns, wie wir das gerne hätten. Und da haben wir erkannt oder hat das Team für sich erkannt, indem wir auf einer großen Bodenkarte des menschlichen Verhaltens gestanden haben und festgestellt haben, wir stehen einfach an unterschiedlichen Orten. Und es klingt so banal, aber es ist so mächtig, wir gucken unterschiedlich auf die Welt. Und das heißt, ich gucke auf dich. So wie ich auf mich schaue, also ich sehe dich als Mensch nicht und das endet in dem Verhalten, dass ich dir Feedback gebe, so wie ich es selber auch gerne hätte. Und damit schon völlig nicht an, nicht sehe, nicht wahrnehme, dass du eine ganz andere Art und Weise hast, wie du vielleicht gerne Rückmeldung bekommst und hörst. Und es dann vielleicht schon der Grund ist, warum es nicht aneinander, weil, dass es nicht funktioniert, weil es nicht gehört, nicht gesehen wird. Beziehungsweise es dann nur funktioniert, wenn es unter der Gürtellinie ist, weil es so deutlich ist, dass ich bei meinem Gegenüber eine Reaktion erzwinge letztendlich. Ja. Und so arbeiten wir, oder das ist für mich die Verbindung zur Veränderung, Muster sichtbar machen und dann fragen, was möchte ich eigentlich anders? Und anerkennen, dass jedes Verhalten seinen Zweck hat, völlig wertfrei. Also, ob es gut oder schlecht ist, kann nur jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, voll spannend. Und diese Bodenkarten, die ihr da benutzt, so wie kann ich mir die vorstellen? Was steht da drauf? Oder welche Bilder sind da zu sehen?
Es ist eine riesengroße Landkarte tatsächlich, wie du selber jetzt auch eine Landkarte kennst, wenn du einen Atlas aufmachst oder wenn du Google Maps aufmachst, etc., je nachdem, ob analog oder digital.
Ja.
Und diese Landkarte ist aber die Städte darauf, die Orte, die Flüsse, die Straßen, die Berge, etc., sind mit Begriffen besetzt, die mit Verhalten assoziiert sind oder mit Verhalten in Verbindung stehen. Das heißt, dann heißt die Hauptstadt zum Beispiel in der Landschaft, in der ich mich präferiert gerne aufhalte, heißt dann die Hauptstadt zum Beispiel ausdrucksstark. Und die, dann gibt es aber auch die Wischiwaschi-Inseln. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch Orte wie Hingabe oder Orte wie Wine and Dine oder Orte wie Schwätzer. Ja, gibt es vielleicht dann auch. Und das heißt, das sind Begriffe, die mit Verhalten assoziiert sind. Und die grundlegende Idee dahinter ist zu sagen, es gibt eine gesamte Welt an menschlichem Verhalten. Und wir alle haben diese gesamte Welt in uns drinnen. Das gesamte Verhaltensspektrum haben wir uns drinnen. Und gleichzeitig, je nach Situation, weil Verhalten ist ja immer auf die Situation bezogen, ist ja immer kontextbezogen, habe ich eine Präferenz, wie ich mich verhalte. Ja, ich habe eine Vorliebe basierend auf meiner Prägung, basierend auf meiner Art und Weise, wie ich bisher durchs Leben gehe und wo mir mein Gehirn bisher sagt, hey, damit haben wir 34 Jahre doch ganz gut gelebt mit der Präferenz, so finden wir das gut, uns zu verhalten. Und diese Präferenz kann wieder heißen, dass sie anders ist als vielleicht deine Verhaltenspräferenz, wie du auf die Welt schaust. Und gibt es 16 verschiedene letztendlich in dieser Karte, weil sie nur zweidimensional ist, Verhaltensstile, die eine gewisse Typisierung haben. Und gleichzeitig sind wir sehr vorsichtig mit dem Tool bei Typisierung, weil es geht nicht um Typisierung, sondern es geht um Nuancierung. Es geht darum, dich als Menschen im Raum zu haben. Und dann stehst du auf dieser Karte, vielleicht in deinem präferierten Gebiet. Und das ist nichts, die Karte weiß nichts über dich. Die weiß nichts über deine Persönlichkeit, nichts über deine Motive, gar nichts. Ja? Sondern es ist nur ein Angebot als Spiegel zur Reflexion. Sagen, guck mal, wenn du, so wie du einen Fragebogen ausgefüllt hast, stehst du quasi hier. Und das sind Begriffe, die typischerweise mit diesem Verhalten assoziiert sind. Es kann so sein, dass du so auf andere wirkst. Kann. Schau doch mal, was macht denn das mit dir? Und das löst halt auch wieder, weil ich ich habe ja auch eine Körperwahrnehmung, indem ich wirklich auf einer Landkarte stehe, nicht nur eine kognitive Verständnis eben, sondern eine Körperwahrnehmung, ermöglicht mir erstmal wieder ganz banal und gleichzeitig wieder das Wirkmächtigste schlechthin, zu sehen, dass ich anders auf die Welt schaue als vielleicht du. Ja, und selbst wenn wir in derselben Verhaltenpräferenz unterwegs sind, kann es wiederum sein, dass das Wort Hingabe für dich was anderes bedeutet als für mich. Ja, vielleicht ist für dich Hingabe etwas, wo du sagst, hingebungsvoll für andere da sein, mich der Aufgabe hingeben oder dem für andere Dasein hingeben. Und ich könnte vielleicht sagen, ja, für mich heißt Hingabe aber hingebungsvoll mir selbst gegenüber zu sein. Ja, das heißt, wir haben eine unterschiedliche Bedeutung von Worten. Und das passiert ja sowieso ständig hier draußen. Anderes Beispiel, Apfelbaum. Du bist vielleicht früher als Kind immer in den Nachbarsgarten gegangen, hast die roten, knackigen Äpfel gepflückt, geklaut und heimlich gegessen und verbindest Apfelbaum mit Adrenalin und Lebensfreude. Und ich bin vielleicht als Kind mal vom Apfelbaum gefallen, ins Bein gebrochen und musste einen Sommer drinnen sein und durfte nicht spielen. Ja, dann verbinde ich das vielleicht mit verpassten Chancen. Und so reden wir die ganze Zeit über Begriffe, aber wissen nicht, welche Assoziationen dahinter sind. Das löst MapTel aus, indem wir über Assoziationen ins Gespräch kommen. Ich kann dich ja auch nicht fragen, was sind deine Werte? Dann sagst du vielleicht, weiß ich nicht, Ehrlichkeit ist für mich ein Wert. Aber weiß ich denn jetzt, dann nicke ich vielleicht, weil ich sage, für mich ist Ehrlichkeit auch ein Wert. Aber heißt das ehrlich dir selbst gegenüber? Heißt das, wie weit ehrlich, eigentlich ehrlich allen gegenüber? Was, das weiß ich alles nicht. Aber ich kann dich über Assoziationen fragen. Ich kann sagen, wenn du an das Wort Klarheit denkst, ist das für dich eher ein Kompass in der Hand oder ist das eher ein weiter Horizont, wo alles sichtbar ist? Ja? Und dann können wir über Assoziationen ins Gespräch kommen und können uns verstehen. Verstehen, wie du auf die Welt blickst, mit dem wichtigen Merkmal. Verstehen heißt nicht einverstanden zu sein. Und wenn ich verstehe, wie du auf die Welt blickst und du verstehst, wie ich auf die Welt blicke und ich ja erstmal selber verstehe, dass ich dich so sehe, wie ich auf die Welt blicke, nicht wie du bist, dann schaffen wir eine Möglichkeit, in Verbindung zu treten, in Kommunikation zu treten, die weit mehr ist oder tiefer geht. Ich versuche vorsichtig zu sein mit wertenden Begriffen, aber dann kann ich mit dir in Interaktion gehen, weil ich dich verstehe. Ja, und dann verstehe ich auch, wenn du sagst, wenn du das Wort Langeweile benutzt, was das für dich für eine Assoziation hat und was es vielleicht für mich für eine Assoziation hat. Und schon löst es vielleicht bei mir nicht mehr dieses Gefühl aus, was es vorher ausgelöst hat.
Der Prozess ist mir total klar und ich habe aber so eine leichte Reaktion auf das Wort verstehen, weil wir ja in der systemischen Landschaft auch sowas sagen wie verstehen ist eine Illusion. Also eher sowas wie ich meine dich zu verstehen oder ich habe so eine Idee davon, in welche Richtung das gehen könnte. Jetzt sagst du, über die Map kann ich dich verstehen. Kannst du das Wort für mich noch mal kurz einordnen?
Ja, du hast es genau auf den Punkt getroffen damit und da auch genau den Finger da reingelegt, wo ich gerade sprachlich in der systemischen Welt definitiv nicht fein säuberlich unterwegs war.
Ja.
Also es geht genau darum, auch da geht es wieder nur kontextbezogen und was anderes kann ich nicht leisten, kann auch, glaube ich, kein anderes, also glaube ich, alles andere, also ich kann nicht von einer Situation auf andere schließen, sondern ich kann jetzt nur sagen, in dem einen Kontext, wenn du
Ja.
zum Beispiel in unser Meeting kommst und du zum Beispiel nicht vorbereitet bist, aber direkt zu jedem Thema was zu sagen hast, dann kann ich, indem ich jetzt vielleicht sehe, wie du auf die Welt blickst, nur in diesem Kontext kriege ich einen so kleinen Mitschnitt von dir und meine zu verstehen, aus welchen Motiven du das vielleicht in dem Moment machst, mit welchen Bedürfnissen, wie auch immer. Ja?
Ja.
Und das ist, ich meine aber vor allem zu verstehen, dass ich es nicht persönlich nehmen muss, dass es kein Schuss gegen mich ist, im Sinne von, ich möchte dich aktiv behindern, weil ich derjenige bin, der sehr vorbereitet in dem Medium mit einer klaren Agenda geht und sich Gedanken gemacht hat, sondern ich verstehe nur, ah, das hat mehr mit dir zu tun als mit mir selber.
Ja, okay. Ja, danke für die Einordnung. Ich bin da manchmal so ein bisschen penibel,
Ja,
weil
zu
ich
Recht, zu Recht.
auch sehr versuche, auf Sprache zu achten. Und wenn du das jetzt so skizzierst, diese Bodenkarte, die ich ja auch irgendwie interessant finde, sonst wären wir vielleicht gar nicht ins Gespräch gekommen. Und
Wahrscheinlich, ja.
gleichzeitig ist ja eins meiner absoluten Lieblingstools Aufstellungsarbeit.
Genau.
Und ich so denke, jetzt mal so ein bisschen provokant gefragt, wenn ich so ein geiles Tool wie Aufstellung habe, wozu brauche ich dann noch was unter den Füßen?
Schöne Frage. Und ich maße mir überhaupt nicht an, die Frage für alle Menschen beantworten zu können. Ich maße mir vielleicht nur an, zu sagen, auch da wieder, das, was wir wahrnehmen, macht etwas mit uns. Und wenn ich unter meinen Füßen einen Berg, einen Strand, ein Meer, wie auch immer Regionen wahrnehme, habe ich ja automatisch Assoziationen mit Dingen, wo ich mich wohlfühle. Ja? Und gleichzeitig hilft es einfach nur zu sagen, ich habe einen begrenzten Raum, in Anführungszeichen, nämlich diese Karte auf dem Boden, auch wenn die riesengroß ist, 3,5 mal 3,5 Meter oder so, und kann dann über den begrenzten Raum, das ist dasselbe wie eine Aufstellung, auch sehen, habe auch ein Nähe- oder ein Distanzgefühl zu, wo alle anderen stehen in dem Moment. Und vielleicht ist es erstmal auch nur das, zu sagen, ich habe eine Assoziation, die etwas in mir auslöst, über Karte und gleichzeitig eine Begrenzung des Raumes, um Nähe und Distanz spürbar zu machen, um zu sagen, Verhaltenspräferenzen, die eher sichtbar sind, mit einem sorgfältigen, analytischen, qualitativen, sehr genauen Erlebnis oder Ausdruck, stehen vielleicht diametral von einem eher adjektiv besetzten, ausdrucksstarken, raumeinnehmenden Verhalten. Und dadurch schaffe ich eine gewisse Raumzuordnung über die Karte erstmal. Und vielleicht der einen Aspekt noch. Ich glaube, dass Karten Menschen Orientierung geben. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum es dann Sinn macht, noch eine Karte auf dem Boden liegen zu haben.
Okay, Ja, und ich kann mir vorstellen, du kannst ja gleich mal einordnen, wie ihr damit arbeitet, aber dass das auch was Spielerisches haben kann. Weil wenn ich an Karten denke, dann ist so, ja, wann öffne ich Google Maps eigentlich am häufigsten? Wahrscheinlich im Urlaub oder wenn ich irgendwie unterwegs bin und mich nicht eh schon auskenne und so denke, ah, die Strecke bin ich eh schon 5000 Mal gefahren, da brauche ich eigentlich gar kein Google Maps, so. Und dieses Spielen, von wie wäre es, wenn ich woanders stehen würde oder wie wäre es, wenn ich ein paar Leute hier mit zu mir her einlade, dass ich hier nicht mehr alleine stehe, sondern mit anderen und so. Diese spielerische Komponente, die kann ja dann möglicherweise auch wieder Bewegung in Systeme reinbringen, die ja dann für einen Moment wie ja einmal kurz festgehalten werden als Momentaufnahme, aber da Systeme ja als Charakteristika eh Prozesshaftigkeit und Dynamik haben, kann ich ja darüber wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, auch sehr spielerische Prozesse in Gang setzen.
Genau. Und damit hast du, also ich würde jetzt einfach sagen, genau perfekt beschrieben, liebe Jessica. Ich brauche gar nichts mehr ergänzen. Ich liebe es total. Das Wort Spiel hat für mich eine ganz, ganz tolle, positive Bedeutung. Und ich glaube, auch da wieder mit einem vielleicht Vorwurf wollen wir spielen zu wenig. Also wir haben verlernt, verlernt nicht, aber wir spielen zu wenig. Also spielen dieses Aufgehen in einer Tätigkeit, ohne zu fragen, kommt da jetzt was Richtiges bei raus oder nicht, ja, sondern einfach dieses Tun, das Spielen. Und deswegen ist ein Ansatz, den ich gerade wiederum bei den Kollegen von Nevo sehr stark wiedergefunden, wo es mich hingezogen hat und gleichzeitig auch wieder sehr stark abgebildet sehe, ist dieses das Spielen mit reinbringen, wo immer wir sind, ob du das jetzt Serious Play nennst oder Serious Games oder Serious Outdoor oder was auch immer, das ist ja nur eine Art und Weise, um das anderen Menschen zugänglich zu machen, weil das Wort Spiel häufig eine negative Konnotation hat oder mindestens mal eine kindliche Konnotation, eine nicht professionelle Konnotation. Und gleichzeitig ist Spiel etwas, was ich glaube, etwas ist ohne die Erwartung an etwas, sich mit etwas beschäftigen. So, und wenn ich jetzt diese große Karte da vor mir liegen habe, genau was du gesagt hast, dann habe ich in dem Moment vielleicht den kurzzeitig eingefrorenen, dynamisch wahrgenommenen Zustand, den Zustand der Dynamik des Teams. Und dann habe ich vielleicht sowas im Raum wie aktuelles oder tatsächlich erlebtes Beispiel, eine Festschreibung von, ah, du bist ja ein Idiot. Und ich sehe jeden Tag, dass du dich wie ein Idiot benimmst. Ja? Und andersrum gesagt wieder, ja, du bist ein Quacksalber. Alles, was du sagst, hat eh keine Hand und Fuß. So. Und es waren feststehende Zuschreibungen von Menschen in dem Team. Und dann auf die Reise zu gehen tatsächlich und zu sagen, komm, wir gehen mal auf die Reise, wir gehen mal hier über die Landkarte, wir gehen über die Brücke und gehen einfach mal in das Präferierte, in das Heimatgebiet des anderen gehen rein. Und wir gehen mal auf Entdeckung. Und wir stellen fest, ja, um ehrlich zu sein hier, auf den Punkt gebracht sind Dinge, die finde ich auch ziemlich geil. Oder wir finden andere mit Verhalten assoziierte Begriffe, die uns was zusagen, wo wir sagen, ja, da fühle ich mich eigentlich auch ab. Oder ich merke, boah, sorgfältig sein, als Beispiel, ist für mich etwas persönliches Beispiel, ist für mich, wo ich sage, das wäre ich gerne manchmal mehr, weil ich merke, dass mir das sehr häufig doppelt und dreifach Arbeit macht, weil ich zu schnell über Dinge drüber bügel und Sorgfalt vermissen lasse. Und schon fange ich an, spielerisch einen Prozess in Gang zu setzen, der sagt, ah, du als Mensch, dem ich gerade gesagt habe, du bist ein Idiot, der hier in diesem Gebiet, vielleicht in diesem Kontext hier gerade zu Hause ist, da sind ja auch Sachen dahinter, die ich auch cool finde oder die ich wertschätzen kann, weil ich sie selber an mir vielleicht vermisse oder die ich gerne mehr hätte oder die ich von mir selber auch kenne. Und schon fange ich an, einen Prozess in Bewegung zu setzen, wieder über ich meine zu verstehen, ja, und ich finde Gemeinsamkeiten. Oder ich finde Dinge, Thema Selbstoffenbarung, ich sage, ja, fände ich eigentlich auch ganz cool. Das würde ich mir manchmal an mir wünschen. Und so setzen wir über eine Reisemetapher spielerisch wieder, oder so können Dinge in Bewegung geraten. Und das Schöne daran ist, dieser spielerische Ansatz zu sagen, ich gehe ja nicht hin und sage, okay, komm mal mit, Jessica, wir gucken jetzt mal, was an dem Verhalten deines Kollegen, deiner Kollegin, noch alles reinspielt, was du vielleicht toll finden könntest. Dann gibt es vielleicht eher einen Widerstand in dir. Aber wenn ich sage, komm, wir gehen mal auf die Reise, ja, wir gehen mal ins Spielen, das macht es Menschen zugänglicher,
Ja.
sich mit Dingen auseinanderzusetzen.
Und vor meinem inneren Auge entsteht jetzt so ein Bild, wie ihr irgendwie in Teams, in Organisationen, in Unternehmen, in solchen seriösen Konferenzräumen steht. Und dann legt ihr diese Karte auf den Boden und Menschen,
Ja.
schauen sozusagen mal in eine andere Richtung, nämlich nach unten, und bewegen sich, gehen auch in die Körperwahrnehmung, spielen, sagen, hey, wollen wir mal über die Brücke? Klauen wir noch einen Apfel vom Apfelbaum vom Nachbarn? So. Und dann denke ich mir so, wow, das ist also ein Bild, was in mir eine Freude auslöst, weil ich so denke, wir haben, glaube ich, auch genug von Meetings, wo eine Person spricht und 12 Leute hören zu, oder von langweiligen Diskussionen, wo irgendwas redundant immer wieder aufs Tablett gebracht wird und ich so denke, wow, cool. Konrad, wenn man das machen möchte, könnte ich mir jetzt einfach eine Karte kaufen und damit arbeiten? Sollte man vorher von euch erstmal geschult werden darin, oder wie macht ihr das?
Ja, also erstmal schön dieses Bild, was du da, das löst in mir gerade auch, oder das macht mir gerade so deutlich, dass ich sage, ja, dieses Bild teile ich mit dir. Und das ist auch ein Bild, warum ich so sehr dafür brenne, weil es eine unfassbar schöne Art ist, zu arbeiten oder einfach in Kontakt mit Menschen zu sein, indem wir nämlich auch dort wieder Dinge aufbrechen, typische Erfahrungen wie ich sitze im Raum und einer redet etc. aufbrechen und wir über andere Ebenen, über eine spielerische Ebene auch einmal Zugänglichkeit schaffen, was vorher nicht möglich gewesen schien, ja, vielleicht für gewisse Leute. Und wenn du da Bock drauf hast, auch mit diesem Tool zu arbeiten, dann gibt es den Weg über eine 2-tägige Zertifizierung, die wir machen, weil genau wie du gesagt hast, es ist so ungemein wichtig, über Sprache, über ein Bewusstsein über Sprache zu finden, in dem Moment, weil es geht nicht darum, so bist du, sondern so nehme ich dich in dem Moment dein Verhalten wahr. Nicht dich als Person. Dich als Person kenne ich nicht. Ja? Nur dein Verhalten. Und es ist wichtig, auch eine, logischerweise das Tool als solches, wie es aufgebaut ist, zu verstehen. Und das geht in 2 Tagen. Eine Zertifizierung, kommst du zu uns nach Göttingen. Gibt es auch einmal im Jahr in Österreich und einmal in der Schweiz, aber hauptsächlich hier in Göttingen. Und danach bist du selber zertifiziert quasi, kannst diese große Riesenbodenkarte, kriegst du dann mit dazu und kannst dann selber damit mit Menschen arbeiten, in deinem eigenen Kontext, bei dir zu Hause, mit Kollegen, mit Kolleginnen. Und es geht tatsächlich von, wir haben Menschen, die selber mit Menschen arbeiten, also Coaches oder Trainer, Berater. Wir haben aber auch ganze HR-Abteilungen oder Personalentwicklungsabteilungen, die sagen, das ist zutage, das möchte ich mitnehmen in unser Unternehmen. Ja, oder wir haben auch einfach einzelne Menschen, die sagen, ich bin in Führung, in einer konstitutionellen Führungsposition und ich finde das eine tolle Art und Weise, auf Menschen zu schauen und ich möchte das gerne für mich in meinem Team umsetzen. Und dann kannst du dich entweder zertifizieren lassen oder du sagst, ey, ich würde das gerne mal erleben. Dann gibt es auch noch 3-mal im Jahr, also dieses Jahr noch einen offenen Workshop quasi, wo du das einmal selber mit dir, mit anderen Menschen im Raum erlebst, auch hier in Göttingen, so einen Tag lang, nur einen Tag lang erlebst du das einmal. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du sagst, hey, komm doch mal bei mir vorbei und wir machen mal hier bei mir im Team, oder wir machen hier mit den Menschen, die sich dafür interessieren, einen Workshop. Also die 3 Möglichkeiten.
Wow, sehr cool. Ja, und wir werden natürlich einen Link zu eurer Seite in die Shownotes packen, für alle, die Bock
Dankeschön.
haben, da zu schauen. Und inwieweit würdest du sagen, dass dieses Tool oder auch eure insgesamte Herangehensweise, eure systemische Haltung oder sagen wir jetzt mal deine systemische Haltung, nachhaltige Veränderungsprozesse in Gang setzen kann? Oder bleibt es sozusagen sowas wie eine kurze Irritation und dann ist alles wieder so schön selbst organisiert und die Homöostase setzt ein und irgendwie ist es dann, ich sag mal, so ein bisschen frech verpufft?
Ja, total schön. Du hast gerade mindestens 3 Wörter genannt, die wunderbar zusammenpassen, nämlich nachhaltige Veränderung, das Wort Veränderung und Irritation. Ja, das ist so schön. Also nachhaltig, deswegen muss ich schmunzeln, weil der Name Nevo steht für nachhaltige Evolution. Und das ist der Grund, der unser Antrieb vielleicht auch beschreibt, oder auch meinen persönlichen Antrieb beschreibt. Und genau wie du gesagt hast, Systeme erhalten sich selbst, Systeme kreieren sich immer wieder selbst. Und Um eine Veränderung herbeiführen zu können, glaube ich, braucht es auch immer mal wieder Irritation. Und das können kleine sprachliche, alltägliche Stolpersteine sein, die vielleicht verpuffen oder nicht. Es können aber auch große Irritationen. Also was eine Irritation für eine Auswirkung hat, kann ich wieder von außen nicht sagen. Ja. Aber ich glaube, es braucht Irritation. Und deswegen gibt es in mir auch so eine totale positive Verbindung mit dem Wort Irritation. Ich sage, ja, danke, geil, mich hat hier was irritiert. Das ist ja ein Angebot, um mal hinzuschauen. Warum hat mich das denn hier irritiert? Und was hat es denn in mir ausgelöst? Und genau das ist der Ansatz. Und ich kann dir nicht sagen, ich würde das niemals beschreiben oder dafür die Hand ins Feuer sagen, das wirkt immer und das hat eine nachhaltige Veränderung und so. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass aus dem Erlebnis heraus durch die Verbindung von Körperwahrnehmung, durch die Verbindung von kognitivem Verständnis von etwas und durch die Verbindung zur Emotion, dass ich merke, gewisses Verhalten löst in mir eine Emotion aus und dass das mehr mit mir zu tun hat als mit meinem Gegenüber. Was alles in so einem eintägigen oder manchmal auch zweitägigen Workshop passiert, sprechen wir drei Ebenen an, also Herz, Hirn und Hand. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Irritation, die in dem Fall passiert ist, längerfristig anhält und oder für eine Veränderung sorgt. Weil wenn sich was verändert, braucht es ja einen individuellen inneren Erkenntnismoment. Und ob ich den erreiche, wie wir den, das kann ich alles nicht sagen, das weiß ich nicht. Es ist nur der Versuch zu sagen, wir versuchen nicht kognitiv, nicht nur kognitiv, nicht nur körperlich, sondern Ebenen, Hirn, Herz und Hand in Verbindung zu bringen, um ein Erlebnis zu schaffen, was eine Chance hat, eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Und Punkt, mehr kann ich da nicht sagen, ob es das ist oder nicht. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt Menschen zum zweiten Mal, zum Beispiel dieses Jahr habe ich drei verschiedene Gruppen zum zweiten Mal gesehen, bei denen ich letztes Jahr mit Mapstay gearbeitet habe. Und ein Jahr später, beziehungsweise ein Jahr und 2 Monate bei dem anderen Team, erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie auf der Karte gestanden haben, beziehungsweise Sie erinnern sich, wie Sie zueinander gestanden haben. Und das ist für mich, wo ich sage, wow, wie wir es geschafft haben, weil was sind 8 Stunden, 16 Stunden schon im Vergleich zu einem 40-Stunden-Alltag pro Woche, ja, zu einem 160-Stunden-Alltag pro Monat, das ist nichts als ein kurzer Impuls, ein kurzes Feuer. Und offensichtlich hat es aber dadurch, dass es vielleicht verschiedene Ebenen anspricht, manchmal die Wirkung, dass es oder vielleicht auch überwiegend die Wirkung, das weiß ich nicht, dass es eine nachhaltige Veränderung herbeiführt. Und ich wollte jetzt gerade gar nicht, eigentlich habe ich mich in diesem Gespräch gar nicht darauf vorbereitet, jetzt so viel über Mapstell zu reden. Es kam jetzt so raus, es ist so eine wunderbare Gelegenheit, weil genau was du gesagt hast, oder was für mich das im Alltag ja ausmacht, dieses Miteinander, dieses mit Menschen in Interaktion sein. Ich nehme wahr. Das, was ich wahrnehme, löst in mir eine Emotion aus, ein Gefühl und darauf baue ich wieder mein Verhalten auf. Und das passiert ja die ganze Zeit und wir missverstehen uns. Und ob wir da Watzlawick nehmen oder Schulz von Thun mit dem berühmten Beispiel, die Ampel ist grün und auf welchem Ohr ich das höre, ja, das löst ja in mir ein Gefühl aus. Und das führt zu Missverständnissen, das führt zu kleinsten Irritationen, also zu dem, nicht zu, das führt zu Missverständnissen im Alltag. Und auch Irritationen, die wir manchmal im Alltag erleben, können eine Chance sein, können aber vielleicht auch nicht. Und dazu einzuladen, dahin zu gucken. Kleines Beispiel, das in einem Plauderstündchen, systemischen Plauderstündchen, gab es so eine schöne Beispiel von Karl, von einem ganz wunderbaren Menschen, Karl Graz, der gesagt hat, das System Kasse im Supermarkt als solches, ja, hat er als kleiner Junge sehr faszinierend wahrgenommen, weil auf einmal, ohne dass es eine Regel gibt, stellen sich alle in eine Reihe, alle hören auf zu reden, man steht im gewissen Abstand zueinander, man weiß sofort, wann man zu nah, wann man zu weit voneinander weg ist, alle legen ihre Sachen ordentlich aufs Band. Und es hat direkt einen, also das ist ein stabiles System, so wie es immer wieder reproduziert wird von uns allen. Und wenn man da nur mal anfängt, dann muss ich dann wieder an Daniel denken, Daniel Liebermann, mein Kollegen, der es liebt, mit spielerisch durch die Welt zu gehen und einfach mal sagen, ich stapel jetzt mal meine Einkäufe hochkant aufs Einkaufsfeld. Ja. Was dann passiert mit dem System? Und das ist eine Irritation, die das auslöst. Und ob das zu einem Widerstand führt oder zu einem Aufbrausen von, ich kann meine Arbeit hier nicht mehr machen, wenn hier alles hochgestapelt wird, oder einfach auch nur zum Unwohlsein für alle anderen, die daneben stehen, weil sie sagen, oh Gott, was passiert denn jetzt? Das weiß ich nicht, aber es ist eine Irritation. Und da wieder die Einladung, Irritationen können hilfreich sein, wenn wir was verändern wollen, dahin zu schauen. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch zum Mapstay gekommen, weil wann immer es um menschliche Interaktion geht, ist für mich, geht es um Wahrnehmen, mir bewusst machen, was sind meine Anteile daran, mir bewusst machen, dass ich reagiere, wie ich auf die Welt schaue und dass auch meine Emotion von meinen Gedanken und von meiner Interpretation des Wahrgenommenen abhängt. Und wenn ich das verstehe, meine zu verstehen und da einen Blick reinbekomme oder eine leichte Irritation oder einen Impuls bekomme über ein Tool wie Mapstell, dann hat das eine mächtige Wirkung, weil ich auf einmal merke, dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, dieser Missverständnisse im Alltag, habe ich wieder mehr Selbstwirksamkeitserfahrung.
Ja, und ich glaube, also vielleicht einfach nochmal für Menschen, die ja auch gerade auf der Suche sind nach Tools oder nach Möglichkeiten, mag ich gern nochmal sagen, also selten geht es ja nur um das Tool. Also egal, ob wir jetzt ein Familienbrett nehmen oder ob wir eure Bodenkarte nehmen oder ob wir ein Bildkartenset in Postkartengröße nehmen, so ist ja völlig Schnurz, weil es geht ja darum, mit welcher Haltung gehe ich auf Menschen zu, wie respektiere ich, dass wir alle eine unterschiedliche Brille tragen und unterschiedlich auf diese Welt gucken, dass wir uns unsere Wirklichkeit immer wieder erzeugen, dass alles auch ganz anders sein könnte, nö, dass
Ja.
Ressourcen oft bedeutsamer sind als die Dinge, die nicht funktionieren und so weiter und so weiter. Und ich so denke, ich hoffe, dass mit diesem Gespräch ja auch deutlich geworden ist, dass ja, dass es viel mehr um eine Haltung geht, viel mehr auch um eine systemische Ausrichtung. Und da kann dann so ein Tool nützlich sein, um das zu unterstreichen, um es zu visualisieren, um in diese drei Ebenen zu kommen, die du beschrieben hast, aber nicht um irgendwas zu ersetzen und auch nicht um mich dann sozusagen irgendwie wie daran festzuklammern und zu sagen, jetzt muss alles auf dieser Karte passieren oder es muss alles in der Aufstellung passieren, sondern ich kann damit, wie du auch gesagt hast, so Impulse setzen, Irritationen, vielleicht auch Dinge sichtbar machen, dann auch wieder loszulassen und dann begegnen sich wieder Menschen, und dann geht es wieder um Verbindung und dann geht es darum, auch das zu finden, was für den Prozess dann gerade einen Unterschied macht, der den Unterschied macht.
Wunderbar gesagt. Danke dir dafür, ganz genau dafür. Es geht nicht um den Selbstzweck eines Tools oder irgendwas, sondern genau wie du sagst, die Haltung dahinter und definitiv auch das Nichtwissen, was kann denn jetzt gerade für mein Gegenüber, für meine Gegenüber eine hilfreiche Irritation oder Impuls sein. Aber diese Möglichkeit zu haben, okay, ich habe da was, wo ich sage, okay, hat eine visuelle Ebene, wie auch immer. Ja, bin ich komplett bei dir. Schön gesagt. Schön gesagt.
Danke. Wenn du noch mal so auf unser Gespräch schaust, was wäre dir gerade noch wichtig, hier mit den Hörenden zu teilen?
Mir ist, ich glaube, es gibt eine tiefe, ja, auch wieder meine Sicht auf die Welt, meine Wahrnehmung, wie Konrad die Welt versteht, für sich selber. Ich habe über die Systemtheorie einen ganz, ganz tollen Zugang gefunden zur Welt, ja, bis hin zu Konstruktivismus oder Kybernetik, die noch da oben drauf sitzt. Und ich finde es schön wahrzunehmen, dass es auch immer mehr Zugang für andere Menschen findet. Und was mir wichtig ist, vielleicht zu sagen, ist, dass das alles kein Hexenwerk ist, so, sondern es um eine Erweiterung des Blickwinkels geht im Sinne von der grundlegenden Erkenntnis, die uns allen, glaube ich, viel leichter macht im Miteinander und im Klarkommen mit den Herausforderungen, die diese Welt für jeden Einzelnen so bereithält, zu sagen, hey, wenn ich das Ganze systemisch betrachte, dann habe ich eine Möglichkeit, ohne dass es eine Raketenwissenschaft ist, habe ich eine Möglichkeit zu erkennen, meine Anteile, Selbstwirksamkeit zu finden. Ich habe eine Möglichkeit zu erkennen, Es gibt die Perspektive, es gibt die andere, es kann so, es kann auch anders sein, es hat alles einen Zweck und das hilft, finde ich, enorm. Gerade wenn man das Gefühl hat, ohnmächtig manchen Dingen einfach erlegen zu sein. Das würde ich gerne mitgeben, noch allen Hörenden. Und das finde ich auch so toll an deinem Ansatz hier. Ich habe vorher in die Podcast-Folgen, die letzten zwei, drei, ein wenig reingehört von euch, bevor wir uns hier getroffen haben. Und fand das so toll, auf wie vielen verschiedenen Ebenen wir immer wieder eine Verbindung zur Systemtheorie oder ihr immer wieder eine Verbindung zur Systemtheorie. Und das ist halt, finde ich, für mich aus voller Überzeugung heraus eine sehr stimmige Theorie, um das menschliche Sein und das weltliche Sein begreifbar zu machen.
Schön. Vielen Dank, dass wir sprechen konnten und dass du ein bisschen von deiner Landkarte hier mit uns geteilt hast. Vielleicht sieht dich die ein oder andere Person, die uns jetzt zuhört, im systemischen Plauderstündchen. Ich finde, das ist ja ein unfassbar cooler Name. Vielleicht sehen wir uns in irgendeiner Form in der Community. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Das kann ich nur zurückgeben, Jessica. Ein großes Dankeschön für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und allein, wie du schon gesagt hast, hier ein Podcast, um die für systemisch Beratende, ja, dein Vorhaben einer Community, um immer wieder in Austausch gehen zu können, gemeinsam den Blickwinkel zu erweitern. Und genauso ein systemisches Plauderstündchen, was wir ins Leben gerufen haben, um auch mit dem gleichen Ziel einfach Perspektiven zu erweitern. Es geht gar nicht darum, um Wahrheiten zu vermitteln oder um immer wieder zu sagen, das ist der goldene Weg, sondern einfach nur, um verschiedene Perspektiven in den Raum zu bringen und so vielleicht jeder für sich neue Wege zu entdecken. Und das finde ich total schön, Teil davon sein zu
Ich auch. Ich auch.
dürfen.
Danke.
Ja, das war's mit der Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns gerne eine Mail an Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de oder auf Instagram unter flowpunkt. Da findest du auch zu dieser Folge einen Instagram-Beitrag. Wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst und dabei bist. Schreib uns gerne auch generell deine Fragen, deine Anliegen oder auch Themenwünsche oder auch wenn du Teil des Podcasts sein möchtest mit deinem Herzensthema. Bis dahin, join the next level.